Und dann kommt so, da spricht man auch tatsächlich so vom Valley of Death, ja, nach einem Jahr, wenn du nicht mehr innovativ, neu und sexy bist und auch keinen Bock hast, dir für jede Stiftung neuen Mist auszudenken, gehst du durch dieses Valley of Death.
Willkommen, wieder mal eine neue Folge. Wir sprechen über Bildung. Ich sitze im wunderschönen Hamburg. Bei Jenny. Hi, Jenny.
Hi, moin.
Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Jenny. Ich komme aus Dortmund tatsächlich. Deswegen hat mich gerade dein Dialekt schon voll abgeholt. So in die Heimat, so ein bisschen zumindest daneben. Ich bin jetzt hier in Hamburg schon ein paar Jahre. Ich bin eigentlich Grundschullehrerin. Man muss ein bisschen sagen, nicht von der Ausbildung komplett her. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Aber mit dem Herzen. Ich liebe die Schule, ich liebe die Grundschule, ich liebe Lernen und mit Kindern Dinge tun. Und dann habe ich, und darüber reden wir, glaube ich, heute auch, ein Unternehmen gegründet, mit dem wir Lernferien machen. Das mache ich nach wie vor. Wir sind seit 12 Jahren dabei. Ich bin jetzt hier als Teil der Geschäftsführung am Start und kümmere mich unter anderem um die Kommunikation über das Ganze, auch um die Finanzierung, Anträge, bin aber auch gerne in der Erwachsenenbildung bei uns, gebe Workshops und immer mal wieder auch als Projektleiterin dabei.
Lass uns doch direkt über Climb sprechen. Was macht ihr genau? Und vor allem, was ist der Hintergrund, es auch Menschen zu ermöglichen, die eben aus, ich sag mal, sozial benachteiligten Familienverhältnissen kommen?
Ich sage es einmal in ganz kurz und dann werde ich langatmig, hast du vielleicht schon gemerkt. In ganz kurz würde ein Kind wie Layla sagen, hey, das ist hier wie Schule, aber irgendwie macht es mehr Spaß. Das heißt nicht, dass Schule immer keinen Spaß macht und das heißt auch nicht, dass jede Sekunde bei Climb, bei den Lernferien total viel Spaß macht, weil Lernen und sich entwickeln darf auch mal ein bisschen anstrengend sein, weil dann kommen wir irgendwie in so ein Flow-Ding. Jetzt wird es meine Erwachsene-Erklärung. Wir sind 3 Menschen, die alle neu nach Hamburg gezogen sind vor 12-13 Jahren und haben an Grundschulen angefangen zu arbeiten. Die 2 anderen komplett fachfremd. Ich hatte selber eine Deutsch-Lehrkräfte-Ausbildung gemacht, hatte viel im Ausland unterrichtet, hatte also schon pädagogisch Vorerfahrungen, hatte auch schon in Dortmund in der Hauptschule unterrichtet, alles Mögliche. Und wir sind in den Grundschulen gestartet, haben sehr, sehr schnell die Kinder total ins Herz geschlossen. Das waren alles Grundschulen im sogenannten benachteiligten Sozialraum oder wie auch immer man das labeln möchte. Also Kinder super, super schnell ins Herz geschlossen und gemerkt, dass die Kinder nicht unbedingt schöne Wochenenden und Ferien haben. Das war so der erste Impuls zu sagen, hey, irgendwie, das kann doch nicht sein, wer braucht schon Ferien, los geht's, wir machen mal, die Schule ist ja eh leer. Das ist jetzt auch noch, war noch vor dem ganz dollen Ganztagsausbau in Hamburg sogar, sodass ich erstmal ehrlicherweise die wichtigsten Personen gefragt habe, das sind Hausi und Sekretärin. Wie ist denn das? Wie schätzt ihr das ein? Ich habe eh einen Schlüssel. Meint ihr, der Schulleiter sagt, ja klar, Frau Busch, los geht's. Und die beiden waren eh so, ja komm, passt, du hast ja einen Schlüssel, warum nicht? Mal gucken. Und auch der Schulleiter war dem gar nicht so abgeneigt. Dachte, dann tun sie mir noch einen Gefallen, nehmen sie irgendwie einen kleinen Beitrag von den Eltern, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Ich schon so, oh nein, aber am Ende, auch das können wir noch erörtern, Finanzierung. Haben wir das vorgeschlagen gegenüber den Kindern, die alle so, ja geil, auf jeden Fall machen wir, los geht's. Und die Eltern so, aber weiß ich nicht. Und Schule, so ein bisschen skeptisch. Die Lehrkräfte, unsere KollegInnen waren mehr so, oh, die Kinder brauchen Ferien. Und oh nein, ist viel zu anstrengend. Und haben dann aber trotzdem, die waren ja auch selber dann weg. Und dann waren wir so, ja gut, wird schon passen. Also nicht feindselig, aber skeptisch. Und hatten aber auch noch ein paar andere Lehrkräfte am Start. Eine Sonderpädagogin, eine Befreundete, uns gegenseitig und die Kinder selber. Und haben überlegt, hey, worauf habt ihr Bock drauf? Ach, ein Ausflug nach Hamburg. Wir so, wir sind doch in Hamburg. An die Elbe, okay. Ihr meint an die Elbe, ihr meint Schifffahren. Okay, cool. Alles klar, Ausflug, Schifffahren kriegen wir hin. Was noch? Oh ja, Mathe. So, okay, geil, Mathe ist eh super awesome, machen wir. Mathe ist eh Deutsch, okay, Deutsch machen wir auch. Ein Projekt, was können wir machen? Stadt bauen, kochen, eine Rallye. Und klar, wir gehen auf jeden Fall klettern, weil klettern ist eh total cool. Und wir nennen das Ganze einfach Climb, weil erstens heißt es klettern auf Englisch und wir können richtig gutes Akronym bauen. Und das heißt, clever lernen, immer motiviert bleiben. Weil, wenn wir clever lernen, ist es noch besser, auch motiviert zu bleiben. Und dachten, das ist für die Kinder irgendwie cool und für uns auch. Und auch für Menschen, die überlegen, hey, will ich vielleicht ins Lehramt einsteigen? Bin ich gerade in der Lehramtsvorbereitung? Oder will ich mir überlegen, will ich das überhaupt? Oder ist die Grundschule was für mich? Oder ich will mich einfach nur engagieren für 2 Wochen und eine gute Zeit haben in Hamburg. Und haben das halt so per Facebook noch bekannt gegeben. So, wir wollen das machen, wer hat Bock? Haben ein paar Leute gefunden, haben auch selber ganz, ganz viel operativ dann gemacht einfach. Und es hat mega gut funktioniert, sodass wir das dann weitergemacht haben. Deswegen 12 Jahre später sitze ich immer noch da und wir sind in ganz vielen Städten. Und das war aber der allererste Anfang, dass wir gesehen haben, hey, die Kinder haben auf Deutsch gesagt, eh nichts Besseres zu tun gerade, die haben Bock. Es gibt genug Leute, die wollen sich engagieren und die haben auch Bock, noch selber was zu lernen dabei. Wir haben Zeit und Lust, los geht's, was haben wir zu verlieren? Im Zweifel kommt halt keiner und dann müssen wir das Essen verschenken, was wir eingekauft haben, aber wird schon. Und dann waren wir so nervös, Sonntag vorher, dass wir alle nochmal angerufen haben. Immer so, hallo, hier ist Frau Busch von Kleimp und wollte mal fragen, wie das ist, weil morgen um 8 geht's ja los oder um 9. Und die Eltern alle so, ich werde da sein, sie etwa nicht. Und ich so, doch, ich bin ja jetzt schon auf dem Schulhof, bin total aufgeregt. Und dann war es einfach so voll, alle miteinander irgendwie sehr wohlwollend am Start.
Und dieses sehr prekäre Thema in Deutschland, Finanzierung, Geschäftsmodelle, Unternehmer-Dasein, um zu helfen in der Bildung. Wo war jetzt der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das als Unternehmen und wie wird es eigentlich finanziert? Mhm. Das ist einfach die Frage, es wirklich jedem zu ermöglichen, weil oftmals scheitert es ja wirklich an ein paar Euros, sich Zusatzhilfe zu holen.
Mhm, voll. Das mit dem Unternehmen kam sehr, sehr viel später tatsächlich. Mhm. Also wir hatten damals in unserem Kopf, es war irgendwie so Winter und wir haben uns immer so am Wochenende getroffen, gemeinsam Unterricht geplant und uns gegenseitig den Rücken gestärkt und Erfolge gefeiert, aber auch geschimpft auf Sachen, die nicht laufen. Und dann war halt eine Sache so, hey, haben wir ganz ehrlich auch einfach so, alle machen jetzt die Augen zu, Daumenprobe, wollen wir das machen, hoch oder runter? Mhm. Und alle Daumen waren oben. Hey, komm, wir machen so ein Projekt. Und einfach so, Projekt, gut, wir sind halt irgendwie Mitglied in so einem Verein, dann haben wir da die Trägerschaft, weil Versicherung, wir sind in Deutschland, haben das irgendwie, okay, wir machen so ein Formular. Also die ganze Orga war dann so ein bisschen so, ach komm, kriegen wir schon hin. Das Spannendere war ja das Konzept und was machen wir wirklich? Und dann dachten wir so, komm, wir gehen mal los, Fundraising, hatten wir gehört, heißt das. Spenden sammeln, wir so, oh, wir entwerfen mal so einen Flyer. Dieser Flyer war, ich hätte dir gerne noch einen rausgesucht, fürchterliche Katastrophe. Haben den irgendwie losgeschickt und haben uns gewundert, warum denn keiner uns mit Geld beschmeißt für dieses Vorhaben. Und so kurz vorher hatten wir wirklich keinen Euro eingesammelt, außer so von Tante Bernadine 10. So. Und dann so, ja Mist. Okay, wir haben so einen kleinen Beitrag von den Eltern eingesammelt oder das gefragt. Und die meisten waren auch, ja, auf jeden Fall, so machen wir. Und dann kriegst du es vom Jobcenter zurück und so, das war fein. Aber wir brauchten irgendwie, es ging um 8.000 Euro insgesamt. Mhm. Für alles. Mhm. Für die Versicherung, für alle Sachen, die wir da machen wollten. Für die Ausflüge, für das Essen, für das Material, Reinigung, alles. Das ist jetzt nicht so viel irgendwie, ne? 45 Kinder. Also kannst du ja ausrechnen, das ist nicht super teuer. Dann denkst du, okay, andere Eltern würden es halt auf einer Arschbacke bezahlen, unsere Eltern halt nicht. Okay, was machen wir? Okay, weitergeklopft, gefragt, Netzwerk. Und am Ende wurden wir vernetzt mit einer Person, deshalb habe ich mich gerade gefreut, dass du gerade daherkommst, von der Körberstiftung in Hamburg. Ah. Die sind gar keine Förderstiftung, tatsächlich. Aber ich hatte gehört Stiftung. Ich war halt auch so, ich hatte einen Vollzeitjob in der Schule, ja. Ich war halt auch so, Stiftung gleich Geld, Körber, Elfi, los geht's. Was kostet die Welt? Ich so dahin, habe voll mein Zeug erzählt bei der Person für den MINT-Bereich. Und die war halt auch so ein bisschen so, ja, das ist ja total cool, Frau Busch, aber wir fördern ja gar nicht. Und es ist voll schön, dass sie mir das erzählen. Ich so, okay, aber war ein gutes Gespräch, schade. Und dann hat die aber, ich glaube, eine Woche später hatte ich einen Brief im Briefkasten mit mir zu Hause. So, wir haben außerhalb von Düdelde mit dem Kuratorium, mit dem Vorstand 8.000 Euro, weil das ist das, was sie gesagt haben, bewilligt. Dann kam das auf das Konto vom Verein und wir so, geil, es kann losgehen, wir machen das jetzt. Und dann hatten wir sogar von dem noch ein bisschen was über, weil das war natürlich alles ehrenamtlich und ist heute nicht mehr. War natürlich also irgendwie kostengünstig zu haben, ein bisschen was war über und dann konnten wir es also nochmal durchführen, weil die Kinder halt auch so waren, ey, nächstes Jahr 6 Wochen und immer und es ist super, macht richtig Bock. Und dann so, okay, dann geht das weiter. Und haben im Jahr drauf uns auch so ein bisschen aus einer Laune heraus für so einen, wo waren wir denn da, beim Gründertag oder so Entrepreneur Day, irgendwie eine Handwerkskammer, das ging um Handwerk, es ging um ganz andere Sachen, wir waren da so mit unserem Pitch und waren so, das, wir sind hier total falsch, keine Ahnung, was wir hier machen und haben das dann so gepitcht, also halt so die Vorstellung gemacht, auch so mit Geschichten aus den ersten Lernferien und saßen da und haben das voll so, und dann auch witzigerweise auf den dort 5 Minuten waren wir fertig mit Reden und da waren die 3 Menschen, die da saßen so, das haben wir noch nie erlebt. Genau 5 Minuten. Ja. Ich so, ja, wir können halt gut Zeitmanagement, wir sind Lehrer. So, eh klar. Und dann waren die so voll blown away. Die konnten uns an sich nicht helfen, das war die Handwerkskammer. Mhm. So, aber der eine Mensch war dann so, ach, das ist ja total cool. Ich kenne diese eine Stiftung und schick doch mal da was hin. Und da bin ich irgendwie im Kuratorium. Und dann ging das halt so weiter nach und nach. Und dann haben wir so ein Gründungsstipendium bekommen, weil wir auch wieder gepitcht hatten. Jetzt wussten wir, dass es pitchen geht. Und wurden dann da unterstützt, unter anderem halt von so Fördernden wie der SAP beispielsweise, die halt das als eine CSR-Aufgabe von sich sieht, ne, so Gründergeist irgendwie unterstützen. Und dann hatten wir da so einen Mentor und haben Rechtsberatungen in Anspruch genommen und mal geguckt, wollen wir überhaupt gründen? Ist das was? Kann man davon leben? Kostenplan? Wie muss man das rechnen? Dann kam so ein BWL-Mensch und hat uns erklärt, was wir alles vergessen hatten zu berechnen. Und wir so, okay, toll. Und Excel und überhaupt. Aber dann haben wir es halt mal so richtig verstanden, wie das funktioniert. Ich hatte auch in jedem Fach BWL, habe ich das verstanden? Nee. ehrlich nicht. Aber dann, als es
darum ging. Wenn du es gemacht hast.
Ne? Als ich es gemacht habe, natürlich mussten wir
ein Excel machen. Das war parallel noch zur Tätigkeit als Lehrkraft.
Das war noch parallel zur Tätigkeit als Lehrkraft, genau. Wir waren Vollzeit in der Schule und haben das dann am Wochenende und abends gemacht. Da sind wir beim Motiviertsein, ne? Also intrinsische Motivation heißt ja, ich bin autonom. Das waren wir. Wir konnten das selbst entscheiden. Wir sind kompetent. Wir haben uns als sehr kompetent erlebt, weil Sachen haben geklappt. Es war richtig cool. Also pädagogisch richtig cool. Es hat Bock gemacht. Die Orga hat gestimmt. Und wir konnten einfach sehr, sehr viele Schritte vorankommen. Auch noch zusammen. Und das ist der dritte Faktor bei intrinsischer Motivation. Soziale Zugehörigkeit. Klingt das sperrig. Teamwork makes the dream work, wenn du so willst. Und haben es dann zusammen. Und immer mal war eine Person ein bisschen weniger dabei, weil gerade war Schule viel und privat und überhaupt. Aber weil wir immer zu dritt waren, gab es immer mindestens eine, die Kraft hatte. Mm. Und dann die anderen entweder mitziehen konnte oder es so lange tragen, bis es dann nicht mehr ging. Und dann haben wir nach 2 Jahren in der Schule aufgehört, uns noch so ein bisschen Brotjobs gesucht schon für ein halbes Jahr. Und dann konnten wir uns aber selbst bezahlen.
Brotjobs. Auch.
Genau, also verschiedene Sachen gemacht. Kann man ja alles Mögliche tun, um ein bisschen Geld zu verdienen, seine Miete zu bezahlen.
Ich höre schon mal raus, auch so als Tipp nach draußen, weil sich ja viele überlegen, wie soll ich das jemals schaffen? Da sind vielleicht auch einige, die brennen für Ideen. Und nochmal dieses schwierige Thema, du möchtest es halt eben auch Menschen ermöglichen, die eben nicht so viel im Geldbeutel haben. Deshalb, wie gründe ich es? Wo kriege ich Gelder her? Was mache ich jetzt? Mache ich einen Verein, eine GmbH, doch ein Profitunternehmen? Können Stiftungen doch was beim Profitunternehmen machen? Wie komme ich an Informationen? Hashtag einfach mal machen.
Ja.
Oder ist das zu einfach? Ich habe rausgehört, du brauchst noch ein kleines Team, die auch immer mal mit dabei sind. Oder was? Anders. Ich frage dich jetzt. Mhm. Es könnte jetzt sein, dass jemand zuschaut in dieser Folge. Das möchte ich auch machen, aber ich traue mich nicht, weil ich befürchte, nicht finanziert zu werden.
Voll. Und das kann ich sehr gut verstehen. Und es ist auch manchmal so ein bisschen so eine Kurve, die oft passiert. Das ist, muss nicht die Regel sein, aber das ist sehr, sehr oft so in der Beobachtung, dass so am Anfang klappt es irgendwie nicht, dann hast du ein bisschen den Bogen raus und über einen Kontakt geht dann doch was und dann bist du so neu, innovativ und sexy und dann geben ein paar Leute dir ein bisschen Geld, weil das ist ja noch sehr billig, weil du hast dich ja selber rausgerechnet und nicht gemerkt, dass du eigentlich Geld verdienen solltest irgendwann. Plus, das ist ein Bereich, der wird eh nicht so gewertschätzt mit Geld in der Gesellschaft, deshalb ist es natürlich schwierig und so. Anderes Thema. Und dann kommt so, da spricht man auch tatsächlich so vom Valley of Death, ja, nach einem Jahr, wenn du nicht mehr innovativ, neu und sexy bist und auch keinen Bock hast, dir für jede Stiftung neuen Mist auszudenken, gehst du durch dieses Valley of Death und musst das irgendwie überleben, zu schaffen mit total prekärer Finanzierung, aber irgendwie brauchst du Leute und ein Team. Das so aufrechtzuerhalten, ist auch sehr privilegiert, dass es dann geht. Mhm. Ja. Nicht umsonst wird man dann gefragt, ach, leben Sie auch vom Geld Ihres Mannes? Also ja, also erstens habe ich eine Frau und zweitens nein und wir kriegen das halt so hin. Ne? Und das heißt so, nicht mal eben so, aber irgendwie hat es halt funktioniert. Aber dennoch, das war auch eine elende Zeit tatsächlich. Mhm. Die Jahr 2, 3, 4. Mhm. Richtig, richtig schwierig. Und da dann, und deswegen sage ich, ein Team brauchst du nicht unbedingt. Für mich ja, ich brauche das, andere vielleicht nicht. Aber tatsächlich ein Netzwerk und dieses einfach mal machen, ja. Und gleichzeitig auch einfach mal wen fragen. Also gucken, wer ist denn da so? Ja. Und ganz, ganz oft machen das dann auch UnternehmerInnen richtig gerne zu helfen. Nicht unbedingt mit Geld zu helfen, aber mit Tipps, mal was drüber lesen, wen vorstellen, woanders, bei einer Stiftung die Tür zu öffnen. Das wurde für uns auch gemacht. Das mache ich auch weiter. Mhm. Also ne, die Lena von Tauschbildung für Wohnen hat dann bei der Deutschen Postkartlotterie für mich ein gutes Wort eingelegt und uns per E-Mail vernetzt. Und dann durfte ich halt telefonieren. Ja. So. Und dann habe ich das danach auch noch ein, zweimal für andere gemacht und nachgefragt, wie ist das denn? Ich kenne den und den. Wie sieht das denn aus? So. Also ja, einfach machen,
ja, viele sagen
einfach immer, wen fragen, Hilfe annehmen.
Ja, okay.
So, weil das ist ja auch nicht so einfach, weil gerade wenn man auch so plötzlich in so einem Spirit ist von, okay, ich will das jetzt auch alleine schaffen, da hatten wir es vorhin von, ne, so eine Wut, das kann ja auch total Energie geben. Manchmal geraten wir dann aber, glaube ich, in so ein bisschen so ein, okay, jetzt muss ich es aber auch alleine schaffen und wenn nicht, dann ist es nicht so viel wert und habe ich versagt oder keine Ahnung, muss das auch gut gehen? Das ist nicht so ein, vielleicht irgendwie, platt gesagt, amerikanischer Spirit, wo man manchmal von spricht, ne? Scheitern gehört dazu und yay, Scheiternkultur und so, ist vielleicht noch nicht ganz so weit verbreitet. Kann ja auch teuer sein, das Scheitern, klar. Und dann dementsprechend dieses Jahr, frag wen. Mhm. Und vielleicht hat die Person nicht die Antwort, aber vielleicht kennt die Person eine andere Person. Mhm. Und für gewöhnlich, und gerade ich finde in diesem dritten Sektor, wie man sagt, ne, also so im Sozialunternehmensbereich, Gemeinwohlbereich, sind die meisten Leute eher so drauf, Kooperation statt Konkurrenz.
Ja.
Weil gerade in Deutschland, gerade was so Stiftungen und so angeht und letztlich auch öffentliche Mittel, wenn man es sozusagen verstanden und gehackt hat, wie es funktioniert, es gibt ja Mittel. Mhm. Du musst halt wissen, wo, wie so ein Antrag aussieht. Klar, das kann man alles lernen und sich drauf schaffen. Und dann geht das schon. Ich sage nicht, dass das mega easy peasy mal eben ist. Mhm. Und gerade dieses Valley of Death, ne, wo du halt so, es ist nicht mehr total neu, ne, wollen wir jetzt gerade nicht fördern, nein, nach 2 Jahren ist das vorbei, so und so und so. Das hat ja auch seine Berechtigung, gerade bei Stiftungen. Und du bist aber noch nicht so weit, mit ganz, ganz viel Aufwand so öffentliche Mittel ranzuholen. Mhm. Das geht einfach noch nicht, das kannst du noch nicht, du weißt nicht, wie es geht. Oder wir hätten die entsprechenden Menschen nicht im Team, die es wussten oder sich dran getraut haben. Weil auch da Abrechnung und Ura. So, irgendwann konnten wir es dann doch. Mittlerweile, das hat halt echt gedauert. Und auf dem Weg dahin haben uns dann wieder Leute geholfen, so eine sogenannte Skalierungsförderung dann zu geben. Das sind dann Stiftungen, jetzt ist bei uns die Beisheim-Stiftung dabei, dann gibt es die Aktivator-Stiftung, die Auridis-Stiftung, die halt auch sagen, hey, und bewusst geben wir euch Geld auch für Overhead. Bewusst geben wir euch Geld auch dafür, dass ihr euch fortbildet. Mhm. Und nicht nur, ja, ja, machen wir ein paar Projekte und am besten jedes Jahr was Neues. Mhm. So, das sagt auch nicht jede Stiftung und das hat auch seinen Wert, dass ich auch mal nur für ein Projekt was beantrage, nur fürs Essen, nur für den Ausflug, das ist total fein. Geht aber dann sehr, sehr schnell ins total Kleinteilige, auch was Reporting und so angeht. Und da kannst du auch sehr, sehr schnell irgendwie dran verbrennen.
Lass mich eben noch mal bei dem Punkt bleiben. Du kehrst jetzt sozusagen erstmal der Grundschule den Rücken im Sinne von, du arbeitest ja nicht mehr aktiv. Da ist ja, glaube ich, irgendwie ein weinendes Auge auch mit dabei, ne? Weil du bist mit Herzblut dabei. Trotzdem kehrst du nicht wirklich den Rücken, sondern ihr ermöglicht ja in dieser Zeit Ferien. Mhm. Und ich habe ja vorhin hier geguckt, hier hängt ja auch was aus. Also man kann da tatsächlich Spaß haben in den Ferien beim Lernen.
Unglaublich, oder?
Das geht ja jetzt dann auch nicht mehr in einem kleinen Team, sondern du brauchst ja auch eben die Menschen. Das ist ein Riesenthema übrigens jetzt gerade bei, nach ganz vielen Jahren Digitalisierung, jetzt künstliche Intelligenz. Du brauchst mehr denn je den Menschen, intrinsisch motiviert, der dich abholt. Wie habt ihr es denn geschafft, diese Menschen zu finden? Weil ihr könnt ja nicht zu dritt, viert, fünft mal eben ganz viele Ferienkurse machen. Wie findet man denn solche Menschen?
Auch da so ein bisschen dieses so einfach fragen. Also wir haben tatsächlich Facebook-Posts gemacht, ohne jegliche Werbung oder irgendwas. Einfach nur so, hey, wir wollen in Hamburg ein Projekt machen, wer hat Bock? Und hat irgendwer das gesehen, hat es weitergespielt und dann kam, weiß ich nicht, ein Florian, der eh am Lehramt studieren war, ursprünglich in, ich weiß gar nicht, Chemnitz oder so, war dann aber irgendwie gerade eh in Hamburg oder kannte da jemanden und wusste, er kommt da unter. Eine andere Person kam von der Ruhr-Uni Bochum aus dem Lehramt. Die nächste Person war eine ganz jemand anderes, der irgendwie gar nichts an sich mit die, irgendwie Pädagogik zu tun hatte und es einfach irgendwie cool und spannend fand. Da war eine Maren dabei, die war irgendwie auch am Forschen in der Biologie und hat dann danach deswegen aber angefangen, Lehramt zu machen. Und Flo ist heute auch Lehrer, die nächste Person macht was anderes, der nächste macht KI in der Automobilindustrie, keine Ahnung. Ne? Und einfach fragen, einfach gucken, durch das eigene Netzwerk ein bisschen schauen, was da geht. Und dann später haben wir es natürlich auch professionalisieren müssen. Klar, deswegen haben wir jetzt auch, ich hatte von unseren EhrenamtskoordinatorInnen berichtet, wir haben verschiedene Standorte, also verschiedene Städte in Deutschland, mehrere im Ruhrgebiet, dann einen in Kassel, so wie in Hamburg, in Bremen, Bremerhaven. Und da haben wir dann immer Menschen mit verschiedenen Stundenkontingenten, die das aber auch wirklich sozialversicherungspflichtig angestellt bei uns machen, um sich dann eben um die Community, die Climb-Community in Anführungszeichen zu kümmern, also zu gucken, wer will hier mitmachen, auf welche Ehrenamtstage gehe ich, wo kann ich mich vernetzen, damit Menschen davon erfahren, welche Lokalzeitung kann man anhauen für einen Artikel, damit Menschen das sehen und vor allem die Leute, die wiederkommen, das sind richtig viele, davon hatten wir es heute Morgen im Call, die halt richtig doll engagiert sind, zu betreuen, weiter zu bilden. Das ist ja auch ein Erwachsenenbildungsprogramm letztlich, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Und wir machen eigentlich gar nicht so was anderes mit beiden Gruppen. So. Und da gibt es echt richtig, richtig doll engagierte Leute aus der sogenannten Gen Z. Und wenn ich nochmal irgendwen höre, der pauschal sagt, die Leute seien faul oder arbeitsscheu oder irgendwas, dann vergesse ich mich tatsächlich, weil bei jedem Projektbesuch oder auch wenn ich selber nochmal leite oder mit unseren EhrenamtskoordinatorInnen spreche, ist es einfach so krass, die Leute fahren teilweise, weil sie halt irgendwo dann noch ein bisschen auf dem Land wohnen oder so, die fahren 2,5 Stunden einen Weg. Die stehen morgens um 4 auf. Und eine war noch so, oh, jetzt fährt der Bus alle halbe Stunde, jetzt kann ich bis um 3.30 Uhr schlafen, wenn klein bist. Und ich denke, du hast auch selber Ferien, ne? In Zweifel sind das OberstufenschülerInnen, ne? Die dann überlegen, hey, will ich vielleicht Lehramt, will ich dies machen? Oder die sind halt am Studieren oder sonst was. Und nehmen da Wege und Pain auf sich am Ende, um da hinzukommen und für die Kinder dann den ganzen Tag. Toll. Und das ist ja auch sacke anstrengend mit so einem Ausflug. Oder dann ist man dann mit nur mit Maske unterwegs, dann ist wieder Corona, dann ist dies. Und es ist einfach anstrengend, weil es ja auch nicht in jeder Sekunde total Bock macht, zu lernen und miteinander klarzukommen. Das ist ja eine totale Zumutung durchaus. Und dann fahren die abends wieder zurück, 2,5 Stunden Retour und kommen nächsten Morgen wieder. Und dann ist am Ende noch Reflexionssamstag. Und die machen das halt einfach und finden das übelst cool. Wahnsinn. Und kommen immer wieder und sind dann noch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Leon dann aus Essen, ist dann in der SV engagiert und trifft dann, wenn er in der SV das Projekt, oder nicht das Projekt, sondern die SV-Arbeit vorstellt in der neuen fünften Klasse, plötzlich eine Schülerin wieder, die vorher als Viertklässlerin bei Climb war und die dann halt ankommt und so sagt, ach, machen wir jetzt heute Climb in der Schule? Und dann sagst du, und ich habe das gelernt, darf ich auch mal Lehrerin sein bei Climb? Und das war total cool. Und ich meine so, das ist einfach richtig, richtig cool.
So, das heißt, wenn jetzt eine Grundschule sagt, wir wollen climben, ja, also climb machen, wie ist dann der Ablauf? Erstmal muss ich gucken, gibt es das in meiner Stadt? Ich schiele jetzt mal auf meine Heimatstadt Remscheid. Das finde ich ziemlich toll. Das ist wirklich, also du hast nur intrinsisch motivierte Menschen, die es leiten. Ja, das überträgt sich ja dann eben, du merkst halt eben, wenn da jemand ist, der wirklich möchte, du sagst, ne, morgens 3.30 Uhr schon los, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? So, wie ist jetzt der Ablauf? Dann ruft die Grundschule dann bei euch an oder schreibt eine E-Mail und sagt, wir würden gerne.
Tatsächlich manchmal. Der Ablauf ist meistens ein bisschen ein anderer. Den würde ich einmal skizzieren. Und nur nicht, dass jetzt irgendjemand sich total abgeschreckt fühlt. Es ist keine Voraussetzung, um 3.30 Uhr aufzustehen. Das ist eine anekdotische Geschichte. Also, wenn du näher dran wohnst, darfst du auch in deiner Stadt, wo du total nah bist, kommen. Und wir richten um 8 Uhr ein Frühstück für die Erwachsenen. Um 9 kommen die Kinder. Und das ist alles auch machbar. Klar. Manche sind aber so dolle am Start, dass sie auch weiteste Wege aufnehmen. Genau, wenn jetzt eine Schule sich direkt bei uns meldet, das kommt gar nicht ehrlicherweise so super oft vor, weil es auch nichts ist, wo wir jetzt irgendwie gezielt Werbung machen oder auf die Didakta gehen, um Schulleitungen anzusprechen, sondern es geht ja auch um Geschäftsmodell und Finanzierungsmix und wir sind unter anderem von öffentlichen Mitteln ja auch abhängig, beziehungsweise wollen nicht alles nur aus Stiftungen finanzieren. Mhm. Auch Stiftungsmittel und Stiftungsprojekte haben ihren Wert und so hat es ja auch angefangen, weil das auch ehrlicherweise einen Tacken schneller geht manchmal. Haben wir so halt so angefangen. Wir waren halt so, ja gut, wir kriegen es hin, Fundraising, los geht's, Stiftung, so. Mittlerweile sind aber auch echt öffentliche Mittel daran beteiligt. Dementsprechend gehen wir tatsächlich über einen Schulträger, die Kommune, das Land und gucken dann, okay, in welcher Kommune, meinetwegen jetzt in NRW mit so einem regionalen Bildungsbüro zusammen, mit Schulamt, Schulverwaltungsamt, Jugendamt, welche Angebote gibt es sowieso, welche Schulen eignen sich, welche Sozialindizes haben diese Schulen, wir gehen ja in die am schwächsten in Anführungszeichen sind, haben die schon Ferien abgedeckt? In NRW ist ganz oft die Antwort leider nein. In Hamburg ist ganz oft die Antwort ja schon. Und dann ist die zweite Frage noch, wenn es in Ferien Angebote gibt, durch welchen Träger auch immer, erreichen diese Angebote dann alle Kinder? Da ist ganz oft trotzdem auch die Antwort, nee, nicht wirklich, weil entweder gibt es zu wenig Plätze. Das wird auch noch ein Problem, weil verbindlicher Ganztag, ne, Rechtsanspruch kommt. Hauptsache die klagen, das wird super von den Eltern. Und ganz oft werden eben einfach nicht alle Kinder erreicht, nicht alle Familien. Und ganz oft sind es die Kleinfamilien, die nicht erreicht werden. Aus ganz, ganz verschiedenen strukturellen Gründen. Das hat sich keiner böswillig ausgedacht, dass es so ist, aber es ist eine Tatsache. Und dann gucken wir halt, okay, wenn die Schule dann bereit ist, uns auch Räume dann zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise der Träger das machen möchte, haben wir also ein bisschen Vorlaufzeit von ein paar Monaten meistens, um das auch vernünftig vorzubereiten und nicht da so einmal rein, einmal raus, alles durcheinander machen. Weil auch so ein Grundschulklassenzimmer ist ja schon auch so ein Heiligtum, ne? Ja. Da stecke ich auch privates Geld rein und das ist richtig wichtig und das ist ein Schutzraum für Kinder. Und wenn da einfach irgendwelche wild gewordenen Leute kommen und mir das kaputt kloppen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja. Ich war ja selber Lehrerin. Ja. So. Ja. Deshalb auch Vertrauensaufbau und so. Und dann probieren wir das in Ferien aus und gucken halt auch, wie es ankam, wie viele Kinder wurden erreicht. Also ganz klassische Wirkungstreppe, ne? Man gibt was rein, etwas passiert, wird es angenommen, was für Veränderungen gibt es vielleicht, Befragung von Kindern, von Eltern, Zufriedenheit, wie läuft die Orga und so weiter. Und dann sind wir ganz, ganz oft einfach auch weiterhin dort an der Schule und machen das. Und Stichwort Finanzierungsmix, es ist halt, ne, kommunale Mittel, Landesmittel, manchmal Bundesmittel, die wieder anders abgerechnet werden. Da könnte ich jetzt stundenlang referieren, wie kompliziert das ist, aber es geht. Das ist halt das, wo man ein bisschen Fleisch und Ruhe braucht. Ja. Plus nochmal Stiftungen, die dann dazukommen und die sagen entweder für meine Stadt, für mein Bundesland oder sogar bundesweit, setzt es da ein, wie es passt, für den und den und den Zweck. Bei uns heißt es dann Stärkenpatenschaft. Das ist dann, ne, alles, was wir nicht öffentlich finanziert kriegen. Roundabout 600 Euro kostet der Spaß für ein Kind, für zwei Wochen mit allem Zip und Zap. Das ist auch nicht super viel, ist teurer als damals, aber nicht super viel. Davon ist ungefähr die Hälfte öffentlich. Ungefähr die Hälfte Stiftungen, Spenden und sagen, wir möchten sie eine, 10, 15, 100 Stärkenpatenschaften übernehmen. Die Teilnahme.
Gibt es einen typischen Kleintag, wie der so aussieht?
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind ja in richtig vielen verschiedenen Städten und so. Und das Witzige ist, dass, und wir nennen das Climb Spirit, also so, dass gewisse Dinge halt irgendwie immer gleich sind, auch wenn es so ein bisschen unterschiedlich dann gemacht wird. Ne? Also ob die dann mit dem Ding reflektieren oder mit der Sache noch rein. Oder die machen noch ein extra Lied mittags. Oder dann gibt es irgendwelche TikTok-Trends. Damals waren es noch über Facebook irgendwelche, ne? Die Cups-Song und diese Sachen wurden dann gemacht und so. Das ist immer ein bisschen anders, aber so dieser Rahmen ist gleich. Und wir starten mit den Kindern um 9. Wer schon früher kommen mag, kann auch in die Frühbetreuung gehen und sind um 16 Uhr fertig. Wir starten alle gemeinsam. Haben wir in der Mitte nochmal alle gemeinsam, also roundabout 45, 50 Kinder und so 9 erwachsene Ehrenamtliche plus nochmal so ein Team, das dann zeitweise bei uns ist, angestellt ist. Und am Nachmittag sind wir auch nochmal alle zusammen. Morgens eine Begrüßung, mittags wieder das Sammeln und am Nachmittag das Tagesabschlusslied und Tanz. Um dieses Gemeinschaftsgefühl. Und jedes Kind wird einmal begrüßt. Jedem Kind wird einmal in die Augen geschaut. Bei jedem Kind sehen wir, okay, bist du fein? Wie bist du heute hier? Ist irgendwas? Und wenn ein Kind nicht da ist, fragen wir nach und rufen zu Hause an und fragen, was ist los, wenn wir keine Info gehört haben. Und am Nachmittag das Gleiche, ne? Bist du wirklich abgeholt? Von welcher Person? Kommst du gut nach Hause? Wie geht's dir gerade? Wie checkst du hier aus? So. Also das ist dieser Rahmen. Und der Rahmen für Erwachsenen ist nochmal dieses morgens Frühstück, Besprechungszeit von 8 bis 9 und nachmittags nochmal Reflexion und so. Ein bisschen Workshop, besprechen, planen, weil das auch gerne zu kurz kommt in der Schule. Und in dieser Zwischenzeit, also an so einem normalen Lerntag bei Climb, haben wir morgens 2 Einheiten, einmal Mathe und einmal Deutsch. Total klassisch. Das muss aber nicht heißen, dass dann alle da sitzen und dasselbe Arbeitsblatt behandeln. Sondern wir machen irgendwie eine Konferenzzeit, wir machen eine bewegte Phase, wir sind draußen, wir spielen Mathe, Basketball. Es gibt alle möglichen Ressourcen, die LUL nennen wir sie, Lehrkräfte bei uns nutzen können, aber nicht müssen, solange sich alles im Rahmen bewegt. Also Mathe- und Deutscheinheit, eine Mittagspause. Mit einem bewegten, mit einem ruhigen Angebot, natürlich was zu essen. Auch morgens gibt es ein Frühstück, es gibt Snacks zwischendurch. Und am Nachmittag haben wir nochmal eine Projektezeit, wo wir ganz, ganz anfassend mal was werken. Es gibt vielleicht ein Projekt, wo wir gemeinsam Brot backen. Es gibt was, wo wir uns, weiß ich nicht, mit Parcours in der Halle auseinandersetzen. Es gab auch schon irgendwie Müll vermeiden im Stadtteil. Es gab schon ein Projekt, wo die dann am Ende in einem Wohnheim mit alten Menschen gemeinsam gesungen haben. Was auch nochmal irgendwie ganz neue Begegnungs- und Bewegungsräume. Die haben auf dem Stuhl gewippt und die Kinder haben irgendwie gedanced, so gemacht, haben also alles Mögliche. Das ist ein normaler Lerntag bei uns. Und dann gibt es noch die Ausflugstage, das ist einmal Klettern, dann im Wald oder in der Halle, je nachdem, auch Witterung und was es so gibt. Und dann noch einen zum Motto passenden Ausflug. Wenn wir zum Beispiel das Motto Forschen haben, gehen wir vielleicht in ein Kinderforschungszentrum oder in Bremen dann in das Science Museum oder alles mögliche andere, was man sich vorstellen kann, in Kleingruppen oder in der großen Gruppe.
Super. Also Erinnerungen werden wach so an die Kindergartenzeit, ne? Das, was die irgendwann leider verloren geht, ne? Und die wieder aufzunehmen und dann auch noch in den Ferien und dann auch noch mit Spaß. Und nach so langer Zeit, du hattest mich am Anfang gefragt, ob du Grüße raussenden darfst. Ich habe gesagt, natürlich. Aus welchem Anlass möchtest du wen grüßen jetzt?
Aus dem Anlass, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft manchmal den Leuten, die sich so engagieren, auch im Ehrenamt oder gerade im Ehrenamt, gerade im sozialen Bereich, einfach zu wenig Beachtung und Wertschätzung und so weiter widmen, bei allem Klatschen damals in der Corona-Zeit und so. Und deswegen nur exemplarisch ein paar Leute rausgesucht, die bei uns ehrenamtlich mit am Start sind. Von einem habe ich gerade schon erzählt, Leon aus Essen. Und es gibt so, so viele weitere. Und wenn ich jetzt alle Namen sagen würde, wäre ich morgen noch nicht fertig. Und ich habe einfach ein paar rausgesucht, zum Beispiel liebe Olga, ein herzlicher Gruß und danke für den Einsatz. Genauso an Vanessa, an Gianni, an Gina, an Arno, Milike, Hesha, Ismail, Lina und so, 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 so viele andere, aktuell und früher und in der ganzen Zeit. Weil ohne euch geht das nicht und könnten wir das Ganze nicht machen. Und das macht mich einfach richtig doll froh, dass ihr am Start seid.
Grüße gehen raus. Und jeder, der mitmachen möchte, kann sich melden.
Auf www.climb.team stehen die ganzen Daten, wo wir wann sind und ein bisschen Infos, kurz und knackig. Und dann gibt es einfach so ein Anmelden- oder Bewerben-Button. Keine Angst, keine Bewerbungsunterlagen hochladen, sondern wirklich einfach nur, wie erreichen wir dich, wo hast du Bock mitzumachen und warum. Und dann melden sich die Kolleginnen, zum Beispiel Marie aus Hamburg bei dir oder Leon aus Bremen. Und schnacken mit dir ab, wann das passt, was du für Fragen hast. Und genau, dann gucken wir halt, so gewisse Sachen muss man natürlich immer einhalten, ne? Mit irgendwie, welche Infos brauchst du, hast du einen Masern nach, also ein Zeug, ne? Also auch so Bürokratiekram machen wir da natürlich alles ordentlich. Und dann aber vor allem halt zu so gucken, wer ist wann in welchem Einsatz dabei, wer hat da Spaß dran. Idealerweise Menschen über 18, ab und zu sind es auch mal welche unter 18, normalerweise über 18, auch natürlich aus Eigenschutz.
Ja.
Genau. Und es sind sowohl Studis dabei, die vielleicht im Lehramt sind, weil sie das gerade noch als, teilweise kann man sich sogar anerkennen lassen an verschiedenen Hochschulen, nutzen wollen. Manche wollen auch einfach einen Realitätscheck machen. Ne? Ist es Grundschule, ist es der Sozialraum, ist es das überhaupt für mich oder nicht? Manche aus ganz anderen Gründen sind dabei, verschiedenen Alters. So im Schnitt sind die Menschen so Anfang 20 meistens.
Bewerbt euch, macht mit. Wo geht's hin jetzt nach einer Dekade? Was ist deine Vision? Mhm. Überall in der Welt climben.
Genau, also gerade bei dem Wo geht's hin, habe ich direkt an einen, so einen Claim, den wir mal auf so Flyer gedruckt hatten, hoch hinaus und noch viel weiter. Weißt du, das ist mehr so bei den Kindern, ne? Weil irgendwie ich merke so, okay, da passiert was. Und dann hast du eine Patricia, die irgendwie sagt, ah ja, jetzt habe ich das verstanden. Okay, dann kommt das nächste Ziel und ich bin stolz auf mich und das ist cool. Und die hat bei uns angefangen mit, ich bin mega frustriert, ich habe keinen Bock mehr und ich schmeiß den Stuhl und keine Ahnung, Mathe ist ätzend und jetzt bin ich bei der richtigen Adresse mit Mathe. Und heute ist die halt, studiert die Wirtschaftsingenieurwesen und ich bin so, aber ist das nicht voll viel Mathe? Ich so, ja klar, Frau Busch, kein Problem. Kriege ich hin. Weiß ich ja, wenn ich es will, dann lerne ich es halt. Ja, sonst suche ich mir Hilfe. So, das ist richtig, richtig cool. Von daher, fürs einzelne Kind, für die einzelne Person hoch hinaus und noch viel weiter, da, wo sie hin will und nicht, wo jemand sagt, da sollst du jetzt hin. Und ich kann das selbst entscheiden, ganz, ganz oft jedenfalls. Ich meine, wir sind hier in Deutschland, wir haben richtig viele Chancen. Und dann dürfen sie auch wahrnehmen. Und nicht jeder Person ist das so sehr klar. Und manchmal ist es auch der Gesellschaft drumherum nicht so klar, dass es für das Kind auch gilt. Und das sollte abgebaut werden. Also da sind wir noch dran. Das ist noch lange nicht fertig. Wir sind ja trotzdem noch immer klein. Dieses so in jeden Ferien, überall an jeder Schule immer Climb, wird es nicht sein. Das ist nicht die Vision tatsächlich, sondern wir möchten im Jahr, und da sind wir jetzt bald, so roundabout 5.000 Kinder erreichen. Und bei einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 5, also 1.000 Ehrenamtliche, da haben wir gewisse Hebel bei den Kindern selber, bei den Ehrenamtlichen. Und wenn nur eine Person, die da nicht hingehört, nicht in die Schule geht, ist der Gesellschaft sehr geholfen, weil sie vielleicht einen Job macht, der ihr sehr viel mehr Spaß macht. So ein bisschen verirrt Lehramt da irgendwie, das ist es nicht. Und wenn eine Person wie Maren am Ende doch in die Schule geht, weil sie so war, meine Eltern sind ja, ich weiß nicht so genau, und am Ende merkt sie aber, es ist total cool, das will ich unbedingt machen. Vielleicht muss sie nicht für immer machen, aber jetzt gerade ist sie Lehrerin und sie ist so glücklich damit und das ist richtig, richtig cool, weil sie so viel dann noch weiterträgt. Und jede Lehrkraft erreicht so viele 100 Kinder über die Zeit. Das ist mega wertvoll, also diese Hebel sozusagen weiter zu bespielen, wenn man so will. Das ist ein Teil der Vision. Und dann geht es sicherlich auch nochmal nach dem Motto Climb 2.0 in eine Richtung, die kann vielleicht Richtung Lehrkräfteausbildung, Quereinstieg, sowas. Ne? Das ist jetzt auch mal ein heißes Ding. So, ja. Jetzt haben wir es endlich verstanden. Nicht, dass es vor 10 Jahren nicht auch schon Thema war. Aber da wollte das ja keiner hören. Ja. Aber wir wollen es alle hören.
Jetzt sind wir im Lehrkräftemangel knapp 100.000.
Jetzt sind wir mal so richtig angekommen. Ja. Und jetzt hat es auch der letzte Mensch mitgekriegt. Yay. Und jetzt hört man es. Und jetzt sind wir dann, ne, können, wenn wir mal hier und da eingeladen, dann kann man da nochmal denken und so. Mhm. Dass vielleicht geht es in so eine Richtung noch mehr. Mhm. Das fände ich auch sehr, sehr spannend, weil ich auch in dem Bereich sowieso arbeite. Mhm. Soziale Arbeit, Lehrkräfteausbildung, so Hochschulen und so. Und oder Richtung Ganztag. Also Ganztag dann nicht nur Ferien, sondern auch der Ganztag in der Schule, der schulische Ganztag, also Mittagsband, nachmittags, aber auch die Integration zwischen beidem, weil es ja nicht ein, morgens wird gelernt, nachmittags wird aufgehört zu lernen, da ist dann was Spaßiges oder eine Betreuung oder eine, wir packen das Kind dahin, sein bloß leise Ding. Ja. Das soll es ja nun auch nicht sein, sondern wie kann man das gut verzahnen? Das geht ja fast schon Richtung Schulentwicklung. Also eins von denen oder beides haben wir, glaube ich, auch noch nicht alles zugesagt. Dran ist. Also das kann es noch sein, ob das dann unter unserem Dach und als klein passiert oder jemand von uns woanders und vor allem ja eher als, das sagt man jetzt immer so schön, Collective Impact, ne? Also mit anderen gemeinsam in Kooperation, in Kollaboration, es wird eher das sein. Weil einer alleine kann das eh nicht lösen und eine kleine NGO auch nicht, sondern wenn, dann wir gemeinsam, die das halt wollen. Ich glaube, jetzt formiert sich gerade auch so, ne? Mit irgendwie Schule muss anders, Bildungsrat von unten und so, ne? Da formiert sich gerade was, da ist es im Momentum. Und ich wünsche mir sehr, dass das aufrechterhalten bleibt und dass die, die da auch Bock drauf haben, da mit dran tun, damit wir dann auch hoffentlich mit der Politik und der Verwaltung gemeinsam wirklich was hinkriegen. Weil am Ende glaube ich nicht, dass irgendjemand da sitzt und wirklich sagt so, ich will es aber verhindern. Ja. Glaube ich gar nicht.
Ja, kann sein. Aber das hatte ich letztens in einem Podcast, das hat mich auch einer gefragt, ist es vielleicht gar nicht gewollt, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Mhm. Das mit dem Momentum bestätige ich auch. Ich hätte gedacht, dass in der Corona-Phase da noch mehr Momentum genutzt wird. Dann war so vom Gefühl ein bisschen verpufft. Trotzdem, jetzt merke ich das auch. Die Hütte brennt, hat, glaube ich, Anna, den Elmar Falani gesagt. Schulisch gesehen, wir müssen was machen. Viele wollen auch. Und viele sagen sich auch so, okay, ich muss jetzt nicht noch den 400.000. Antrag mit 80 Millionen Seiten schreiben. Wir machen jetzt einfach. Wir wollen jetzt einfach. Bis hin zu, du möchtest ja eigentlich einer Schule nicht in den Rücken kehren, aber vielleicht können sich manche auch freier entfalten, zum Beispiel bei euch, was ja auch ein Modell sein kann. Bis hin zu, ihr motiviert Menschen, du sagtest jetzt auch, ne, ab 18, vielleicht ist da jemand in der Oberstufe, der mitmacht und dann dadurch den Weg in die Richtung Ausbildung findet, Lehrkraft zu werden, was auch immer. Ich wollte nämlich auch gefragt haben, was hilft euch noch? Ne? Du sagtest jetzt, vielleicht kommt es ja dann auch irgendwo an der richtigen Stelle in der Politik an, ne, um da noch mehr Strahlkraft zu geben. Oder was würdest du sagen, wenn du jetzt so einen Wunschzettel hättest, so ich was aussuchen dürfte, was...
Jetzt so für Climb?
Ja.
Ja, ja. Also wenn ich mir da was aussuchen dürfte, wäre es auf jeden Fall, dass wir noch mehr, damit wir noch ein bisschen schneller diese 5000 Kinder auch erreichen, die Ehrenamtlichen finden, auf eine so gesunde Art und Weise, dass die Menschen wiederkommen. Das ist es schon, das ist nur ein kleiner Schritt mehr in der Skala sozusagen, damit auch unsere Leute, die das organisieren und so, das gesund machen können und sich dabei nicht kaputt machen, weil sowas passiert auch schnell, weil wir alle so doll engagiert sind und dann auch mal schnell da drüber gehen über die Kraft. Und, das soll bitte nicht sein, aber es ist leichter gesagt als getan. Also da gerne die Menschen, die dann wirklich da Bock drauf haben, sich zu engagieren, zu uns kommen. Das ist der große Aufruf auf jeden Fall. Und ansonsten gerne weiter Partner wie, ne, die Verwaltung in Bremen letztlich. Ne? Also man sagt immer dann schön, ah, Bildungsschlusslicht, vielleicht haben sie auch gedacht, jetzt haben wir eh nichts zu verlieren. Keine Ahnung, los geht's. Aber da ist, glaube ich, richtig viel Momentum, auch in der Politik, in der Verwaltung. So, da passieren richtig viele Sachen. Da wird in Wirkung investiert, im Sinne, irgendwie im besten Sinne des Wortes, ohne viel Bürokratie drumherum. So, das nehme ich so wahr, gar nicht mal nur bei uns, sondern bei ganz, ganz vielen. Und dann so im Schulterschluss mit Schule und Kommune und so da irgendwie wirken zu können, aber auch irgendwie Partner aus der Stiftungswelt, ne, in der RAG-Stiftung, das gerade Aladin angesprochen und irgendwie Talentscouting da im Ruhrgebiet, meine Rohtalenten sind die drin, dann kommen die Rohtalente zu uns. Also da geht es ja auch in Richtung von diesem Collective Impact irgendwie. Ja, ja. Also solche Partner, dass die gerne noch bei uns bleiben dürfen eine Weile. Und am Ende hat es ja auch nochmal was mit Thema, ne, wie liquide bist du, hast du Cashflow-Thema oder nicht, ne? Also da sind wir einfach noch nicht als Organisation, weil wir noch nicht so groß sind, dass wir einfach jetzt noch die Sachen abrechnen aus 21 und dann kommen die aus 22 nächstes Jahr und dann so und wir haben immer einfach massig Kohle auf dem Konto und los geht's. So ist es halt nicht. Wir sind immer noch irgendwie am Wachsen und waren vor kurzer Zeit noch relativ klein. Plötzlich haben wir größere Aufträge und das ist richtig cool. Manchmal kommt das Geld aber erst hinten raus. Mhm. Und da ist vielleicht auch nicht jeder Person in der Verwaltung so sehr bewusst, wie es dann mir ist, wenn ich auf unser Konto gucke, dass man halt einfach einen gewissen Cashflow braucht, um auch dann da zu sein und wieder, wir hatten es von Ruhe, ne? Also ich kann nicht gut lernen, wenn keine Ruhe ist. Gar nicht im Sinne von, es ist leise. Nee. Es muss gar nicht leise sein. Arbeitsgeräusch ist richtig cool. Ja. Gerade in der Grundschule, das kennen wir. Ja. Aber so ein... Und ich kann mich auf was einlassen. Ja. Ja. Ich kann in so einen Flow gehen und ich muss nicht die ganze Zeit denken, oh, aber eigentlich habe ich Hunger, aber was ist mit Mama und was ist hier los? Und oh nein, und übermorgen kann ich das nicht bezahlen, obwohl ich eigentlich finanziert bin.
Ja.
Das ist halt krass. Mhm. Und es scheint, wenn ich mich so umhöre, ich bin sehr, sehr vernetzt in dem Bereich, NGOs und gerade so kleinere, mittlere Organisationen, ist das schon echt ein Thema bei ganz, ganz vielen. Mhm. Von daher, wenn uns jetzt jemand gerade eine Million zur Verfügung stellt, gar nicht, um sie auszugeben, sondern um einfach im Cashflow zu sein die ganze Zeit und ein gewisses Peace of Mind zu haben. Ich weiß gar nicht, ob man sowas vergleichen könnte mit so, gibt ja Argumente mit, wenn du ein Grundeinkommen hast, wenn du einfach weißt, da ist Geld auf dem Konto, ich kann auch mal ein Eis kaufen für mein Kind. Ich muss nicht immer überlegen. Ich muss nicht immer, das nimmt ja total viel weg. Es gibt ja sogar Untersuchungen, wo dann irgendwie gesagt, der IQ-Test fällt schlechter aus, wenn ich weiß, oh, ich kann das nicht bezahlen, meine Waschmaschine ist kaputt.
Ja, Wahnsinn.
So, ich bin jetzt keine Psychologin, habe das nicht selber geforscht, ne? Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich auch weiß, was es mit dir macht, wenn du nicht mehr weißt, wohin mit dir. Und nicht weiß, was morgen ist.
Ja, ja. Interessanter Punkt auch am Ende des Tages, was ist mit den Kohlen? Was ist mit dem Geld? Und gar nicht, dass du jetzt sagst, butter mir mal eine Mio rüber, damit ich mir den Sportwagen hole und irgendwo in Urlaub fahre, sondern es ist ja alles schriftlich belegt, es ist nur durch die Prozesse nachwirkend und allein das bereitzustellen, und ich denke mir jetzt so allein, keine Ahnung, mein Standardmodell von, ich glaube, von letztem Jahr irgendwie verpuffen 100 Millionen allein in NRW, weil die Anträge nicht durchgegangen sind aus dem Digitalpakt, wo ich mir so denke, was ist denn jetzt mit dem Geld? Könnte ich davon nicht schon mal jetzt etwas abzwacken, um eine NGO hier, eine Institution da einfach zu backuppen im Sinne von, wir parken es nur da, weil was passieren könnte, aber es kommt ja wieder rein. Klingt jetzt wieder total banal, aber um auf den Punkt zu kommen, du kannst ja nur auf diese Probleme aufmerksam machen, wenn du redest, wenn du fragst. Deshalb, das habe ich dir ja auch im Vorgespräch gesagt, rede ich in dem Podcast, um auch selbst zu lernen, woran scheitert es denn jetzt letztendlich? Plus die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, Content zu erstellen wie jetzt, ob in Audio oder Video und nicht nur als langes Gespräch. Vielleicht sagt sich einer am Anfang von dem Gespräch, nee, das interessiert mich aber nicht. Eine entscheidende Info war aber von dir jetzt zum Schluss, naja, dann gehe ich halt in der Postproduktion her und sage, da schnappen wir uns raus, nehmen das nur für 2 Minuten, pulvern das mal raus bei TikTok und Co., Insta, YouTube und schauen mal, was passiert. So sehe ich es wie im Film Glücksprinzip, erzähl 3 Leuten etwas oder tu 3 Leuten etwas Gutes, die wieder 3 Leuten, exponentielles Wachstum. So könnte es halt auch hier sein, das würde mich freuen, wenn sich im Nachgang zum Beispiel jemand meldet und sagt, das wussten wir gar nicht, dass das Geld kommt und sie es nur brauchen für eine Phase. Oder es meldet sich auch nur einer, der sagt, ich möchte bei euch ehrenamtlich anfangen. Das fände ich schön. So zum Schluss hin, wir sitzen hier, ist das euer Headquarter hier?
Das ist unser sogenanntes Headquarter.
Ja, man möge jetzt meinen,
man denkt irgendwie an eine
7. Etage, Blick auf die
Alster und Elbe, ja.
Ja, aber wir sitzen wirklich, ich muss so ein bisschen an Karlsson vom Dach denken, so alt bin ich schon, wirklich total ja, charmant, urig, total nett, der Empfang war herzlich, das ist nochmal die Bestätigung. Du kannst überall das tollste Equipment reinhauen, Software etc., ne? Die menschliche Note plus die Sache, um die es geht, was du machst. Ich muss sagen, ist wirklich herzerfrischend, auch wie du es jetzt erzählt hast, ja, die Story dahinter, wie es weitergeht. Und ich würde mich freuen, wenn da im Nachgang wir irgendwie Inspiration geben konnten. Und freue mich mal irgendwann vielleicht auch mal so ein Climb zu besuchen.
Mhm, herzliche Einladung.
Ja, kann man ja mal auch mal überlegen, ne, wie man sowas vielleicht mal auffängt, weil es hat es verdient, dass es noch mehr kennenlernen, weil es einfach, ne, du gibst etwas und bietest erstmal die Möglichkeit teilzunehmen. Deshalb vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte, dein Engagement. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen.
Tausend Dank für die Einladung. Hat richtig Bock gemacht. Ich war ein bisschen nervös mit Kamera und kann
nicht
mal so
Podcast. Hat man nicht gemerkt.
Ich liebe Podcast, weil das ein Mikro und keine Kamera. Und auf einmal kommt die mit so Kameras an. Ich so, ach du liebe Zeit, hätte ich mir was anderes angezogen. Aber es war nice. Es hat richtig Bock gemacht. Super angenehm. Ich danke dir. Und gerne wieder. Und herzliche Einladung zu den Lernferien.
Schön. Danke.
Cool. Danke dir.